Ja, Herr, wohin sonst sollen wir gehen, außer zu dir? Und du hast die Worte des lebendigen Lebens, das Wasser des lebendigen Lebens. Und ja, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können. Und ich bete jetzt einfach darum, dass du das, was ich vorbereitet habe, dazu nutzt, dass wir ein bisschen mehr von dir erfahren, dass wir ein bisschen mehr dein Wort verstehen und dass du tatsächlich zu Herzen sprichst. Genau. Und ich danke dir dafür. Amen. Genau. Wenn man sich mit dem Wort beschäftigt, ist Gebet immer eine super Sache, so ganz am Anfang. Genau. Ich würde heute, Sven hat es vorher schon kurz angedeutet, euch ein bisschen mit reinnehmen in ein Bibelverständnis, ja, weil ich weiß nicht, ob hier irgendjemand von euch sitzt und schon mal eine Bibelstelle gelesen hat und sich gedacht hat, was um alles in der Welt steht da? Gibt's da jemand? Ja, okay, also mir geht's regelmäßig so, ja, wo ich dann so denke, was möchte der Text mir damit sagen oder was, genau. Und ich denke, dass es an unterschiedlichen Sachen liegen kann, unter anderem, dass natürlich auch Worte verwendet werden, die wir heutzutage gar nicht mehr gebrauchen. Also ein Beispiel, die erhabene Herrlichkeit seines Angesichtes. Habe ich noch nie in meinem Alltag so gesagt, ja. Ich sage dann, du strahlst heute aber vielleicht so, ja. Genau, und das Spannende, was dann manchmal passiert, wenn wir halt solche Worte haben, wie Herrlichkeit oder Angesicht oder was auch immer, wir übernehmen das einfach, aber wissen dann gar nicht unbedingt, was dieser Begriff in der Fülle bedeutet. Vielleicht manchmal ein Aspekt davon, aber nicht in der Fülle. Und je nachdem, in welchem Kreis wir uns bewegen, also wir sind jetzt ja hier eher ein bisschen im charismatischen Bereich unterwegs, gibt es dann solche Schlagwörter, die ständig verwendet werden. Also ich habe mal so ein bisschen oder Bibelstellen, ja, also im Pietismus, ja, wo wir ja auch alle eine gewisse Prägung davon haben, ist zum Beispiel, nutze deine Zeit. So, ja, das hört man relativ häufig und oft. Aus Epheser 5,16 steht es. Und es hat so viel mehr mit der Kultur zu tun, also mit der schwäbischen, ja, lass uns ein bisschen schaffen, vor allem, wenn es halt so pauschal eingesetzt wird. Also es ist natürlich eine Wahrheit drin, aber man kann das jetzt nicht auf alles übertragen und muss die anderen Bereiche da auch mit einsehen. Genauso wie im Charismatischen, ich habe es vorher schon gesagt, das Wort Herrlichkeit, ja, ist so mit positiven Emotionen verknüpft, ja, also dass wir uns da gar nicht weiter darüber Gedanken machen, aber letztendlich hat, also Jesus Herrlichkeit hat ganz viel mit seinem Tod am Kreuz zu tun und ich vermute mal, dass das jetzt nicht nur mit positiven Emotionen verknüpft ist. Genau. Ich würde heute mit euch einfach, oder ich möchte euch gerne wo reinführen, wo ihr nachher mit einem Handwerkszeug heute hoffentlich wieder rausgeht, wo ihr dann hoffentlich in der Lage seid, mit Bibelstellen, die einfach ein bisschen schwieriger sind, ja, oder wo wir Worte nicht ganz verstehen, besser mit umgehen zu können. Und dazu habe ich euch eine super, super spannende, sehr außergewöhnliche Bibelstelle rausgesucht und die könnte auch aus einem Fantasy-Roman stammen. Also in dem Fall ist es aber nicht aus der Offenbarung, also falls da jemand jetzt schon dran gedacht hat. Es geht um Engel, es geht um unlösbare Fesseln in der Finsternis und die auf Gericht warten. Genau, jetzt bin ich mal gespannt. Wer diesen Vers jemals schon gelesen hat. Ich lese es mal vor. Oder denkt an jede Engel, die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an den sie gerichtet werden. Krasser Vers, gell? Also wie gesagt, ich habe extra eine Herausforderung rausgesucht und ich habe mir auch gedacht, keine Ahnung, ob überhaupt jemand schon mal über diesen Vers gepredigt hat. Genau. Weiß jemand, wo der stehen könnte? Hat irgendjemand eine Idee? Kleiner Hinweis, es ist nicht das AT, es ist das NT. Nicht schlecht, ihr seid gut, cool, genau. Also, ich habe es bewusst nicht dazu geschrieben. Es steht sowohl im Judasbrief als auch im 2. Petrus in dem Fall, genau. Genau, was man jetzt normalerweise macht, wenn man so einen Vers hat, macht man sich Gedanken über, wo kommt so ein Bild nochmal vor. Ja, also wo in der Bibel ist nochmal von Engeln die Rede oder genau in manchen Übersetzungen, also ich nehme es euch jetzt nur schon ein bisschen vorweg, steht auch Söhne Gottes, die auf die Erde kommen und quasi ihren Bereich verlassen. Das finden wir nochmal in Genesis 6, 1 bis 4. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Genau, die sind auf die Erde gekommen, fanden die Mädels schön und haben dann Riesen aus ihnen gezeugt oder mit ihnen gezeugt. Genau, und dann haben wir noch so ein paar Worte, wo man einfach nachschlagen könnte. Also zum Beispiel die tiefe Finsternis, das wird jetzt im 2. Petrus übersetzt mit Tartarus, ja, tatsächlich, also so. Und das heißt, wir haben ja jetzt unterschiedliche Schlagwörter, also Engel, Riesen, Tartarus. Wenn man dann noch ein bisschen weiter nachguckt, erfährt man, dass das ein Zitat aus dem Buch Henoch ist. Henoch ist jemand, der sowohl wie, also mit Mose und Elia, also es gibt drei Personen, die entrückt wurden, die nicht sterben mussten, sondern einfach so gleich in den Himmel genommen wurden. Und wenn wir uns damit beschäftigen und so die ganzen Sachen wissen, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir poppen da gleich Bilder von der griechischen Mythologie auf. Geht's sonst noch jemand so? Ja, okay, voll gut. Genau, und ich schaue euch jetzt so an und sehe, ihr seid ein bisschen verwirrt. Das ist genau der Punkt, wo ich euch haben wollte. Herzlichen Dank. Genau. Das Problem ist nämlich, dass wenn wir jetzt diese ganzen Sachen wissen, dass uns das null weiterbringt und gar nicht in eine Beziehung zu Gott. Also das ist nur reines Kopfwissen und man kann sich da verlieren drin in Spekulationen, wie das zusammenhängen könnte und was auch immer. Wie gesagt, wenn man dann in der griechischen Mythologie landet, ist es auch nochmal, also finde ich fasziniert sehr, ich finde es auch spannend, aber letztendlich bringt mich das nicht in eine Beziehung zu Gott. Und jetzt kommt der Schlüssel, den ich euch an die Hand geben möchte, wenn ihr auf solche Textstellen stoßt. Und zwar, schaut den Kontext an. Genau, weil die Bibel, also das ist ein Bild, was darstellen soll, wie die Bibel in sich miteinander verknüpft ist. Also wir sehen hier ganz links ist Genesis und links, rechts, also von, ja, egal. Also auf der Seite, wo es anfängt, ist Genesis, also erstes Buch Mose, und ganz auf der anderen Seite ist die Offenbarung. Und das ist so miteinander verwoben, dass man, wenn man einzelne Verse anschaut oder einzelne Aspekte nur herausgreift, dass man ganz schnell in einen komischen Bereich abrutscht oder halt in völligem Unverständnis und mit einer Stelle nichts anfangen kann und die Bibel womöglich dann auch wieder weglegt. Und das wäre sehr schade. Genau. Deswegen würde ich jetzt genau das machen mit euch, dass ich diese Textstelle einmal im Kontext anschaue. Genau. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen viel Text, was der Kontext so an sich hat, aber ich würde es jetzt einfach mal mit euch zusammen lesen. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst gerettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hatte er es zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, so dass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an den sie gerichtet werden. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und die umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten wieder natürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Der Engelsfürst Michael hingegen gebrauchte nicht einmal den Teufel gegenüber abschätzige Worte, als dieser ihm den Leichnam des Moses streitig machen und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam. Maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ganz anders diese Leute, aber über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihre Instinkte. Genau, also natürlich ist jetzt auch dieser Abschnitt nicht der einfachste, genau, aber ich würde es jetzt einfach gerne mit euch gemeinsam anschauen und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr danach einfach damit rausgehen könnt und auch so eine schwere Textstelle davon was mitnehmen könnt. Und zwar ist jetzt erstmal meine Frage, mit der man jetzt die Textstelle anschaut, über wen redet da der Schreiber des Judasbriefes? Ihr dürft gerne reinrufen. Ja. Genau. Also ich würde mal, da habe ich es gerade gehört, diese Leute. Also mehr wissen wir im Moment noch gar nicht. So haben wir, genau. Oder wir haben es irgendwo anders nochmal. Die Leute hier. Also wir haben gar keine Ahnung, wer das ist. Ja, das sind irgendwie Menschen, die in der Gemeinde aufgetaucht sind. Vermutlich, weil der Brief an eine Gemeinde ging. Genau. Und jetzt die nächste Frage. Was haben Sie denn, also vor was warnt der Schreiber letztendlich? Oder was sagt er, was da nicht gut läuft bei denen? Ja, genau. Abschätzige Worte. Genau. Genau. Ich markiere es mal hier unten, ihr werdet gleich verstehen, warum. Sie folgten ihren Trieben. Ja, das ist ja das, was eigentlich damit gemeint ist. Genau. Okay, jetzt wissen wir schon mal, um was es eigentlich geht. Ja? Also die Hauptaussage des Textes ist nicht, dass der Schreiber uns irgendwas über Engel mitteilen möchte oder über den Michael oder über den Teufel oder was da alles in dem Text vorkommt, sondern eigentlich verwendet er hier vier Beispiele. Das ist das erste. Das kennen wir. Also er verwendet das Beispiel von Ägypten, ja, das Volk Israel nicht vertraut hat in dem Fall. Ja. Dann haben wir hier das zweite Beispiel. Mal gucken, ob das geht. Genau, mit den Engeln. Das ist jetzt eine Textstelle oder etwas, wo er ein Beispiel verwendet, wo den Lesern des Briefes wahrscheinlich der Text bekannt war. Also die haben da sofort eine Geschichte im Hinterkopf, aber wir wissen da nicht mehr drüber. Und haben hier Sodom und Gomorra, das ist wieder eine Bibelstelle, die da drin vorkommt. Genau, das kennen wir. Und dann haben wir hier unten nochmal ein Beispiel, eine Verdeutlichung letztendlich von der Aussage. Ja gut, ich hätte ein bisschen ja, über Mose und den Leichnam davon und so weiter. Genau. Und das heißt, diese Beispiele sollen diese Aussage verstärken, die eigentliche Botschaft ist. Ja? Also er warnt die Gemeinde, hey, das sind Leute, die sich nicht richtig verhalten. Ja, und wir wissen jetzt auch, also was das für Verhalten ist, ja, also abschätzige Worte und sie folgen ihren Trieben. Und mehr steht jetzt in diesem Text eigentlich gar nicht drin. Das Coole ist, wenn wir das so reduzieren oder so, können wir das letztendlich dann auch auf uns übertragen. Also gibt es dann irgendwo in meinem Leben Bereiche, ja genau, wo ich diesen Sachen, wo ich da nicht richtig mit umgehe und plötzlich redet so ein schwieriger Text dann auch zu mir in mein Leben, in meine Situation rein. Genau, das war jetzt super schnell. Ich habe heute auch nicht so viel Zeit gehabt. Ich hoffe mal, ihr konntet ein bisschen mit das verfolgen. Ihr könnt es auch gerne nochmal anhören. Ich habe euch jetzt hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also wenn ihr einen schwierigen Text vor euch habt, wie gesagt, als erstes Gebet, lade den Heiligen Geist ein, dass er zu euch spricht, dann schau den Kontext an. Also wer spricht zu wem, in welche Situation wurde damals reingesprochen, was sind die Hauptaussagen der Textstelle und was ist das Anliegen des Schreibers. Und wenn man das rauskristallisiert, also ich mache das zu Hause tatsächlich auch, indem ich viel markiere, dann wird es so viel deutlicher, was eigentlich Gott sagen möchte und ich kann es dann auch auf mein Leben übertragen. Genau, aber das Wichtige ist erstmal auch den großen Zusammenhang zu sehen, also rauszugehen aus ein Vers und dann eine Theologie zu entwickeln, sondern den großen Zusammenhang zu sehen und genau. Okay, ich hoffe mal, ihr konntet jetzt damit was anfangen. Ich glaube, ein Schlüssel dieses rauszugehen und ein bisschen das Leben oder auch jetzt hier in dem Fall war es ja die Bibel und dann aber auch das Leben im größeren Kontext anzuschauen, hilft ganz, ganz oft, vor allem wenn wir uns in schwierigen Lebensphasen befinden, wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann einfach mal die Metaebene einzunehmen und dann zu gucken, okay, wo sind denn die roten Linien in meinem Leben? Was hat Gott denn da schon gemacht? Und seine Eigenschaften und seine Aussagen über das Stellen, was wir gerade empfinden, was wir gerade wahrnehmen, wie es uns gerade geht. Genau. Und wir haben jetzt heute die Predigt ein bisschen anders gemacht und deswegen würde ich jetzt die Gudrun gerne nach vorne bitten, weil sie würde uns jetzt ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen, auch von Situationen, die erst, wo sie nicht wusste, wie es jetzt weitergeht und genau, aber jetzt einfach Gottes Reden und Gottes Wirken darin erkannt hat und die Linien, die er schon vor Jahren letztendlich gelegt hat. Genau, Gudrun.
Vielen Dank für die Zeit, die ich bekomme. Ich halte mich an mein Konzept, sonst rede ich morgen früh noch. Ich möchte euch mit reinnehmen in den Prozess, den ich die letzten 2,5 Jahre durchgegangen bin. Ihr wisst ja, mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben, vor 2,5 Jahren. Und das war schon ein einschneidendes Ereignis. Und damals haben Menschen, Freunde, Familie zu mir gesagt, Gudrun, Gott hat noch was mit dir vor. Mit dem Satz konnte ich in der Situation nicht allzu viel anfangen. Aber ich habe ihn immer so mit einem Fragezeichen vor mir gehabt. Dann dieses sogenannte Trauerjahr. Das habe ich gebraucht, um einfach den Schmerz unter die Füße zu kriegen und langsam wieder damit mich zu arrangieren, dass ich alleine leben muss. Das folgte eine Zeit von neuer Orientierung, von der Frage, was kommt jetzt, was habe ich noch für Freunde, welche bleiben. Enttäuschung und aber auch freudige Überraschungen haben sich abgewechselt. Und immer wieder die Frage, wie sieht Jesus mein Leben? Wie hat er sich mein Leben ohne Gerhard vorgestellt? Es waren Suchen und ein immer wieder, wie du schon gesagt hast, von den Umständen, von den Direkten wegzusehen, so ein bisschen von außen zu gucken, was ist denn eigentlich in meinem Leben schon vorher gewesen oder was stelle ich mir vor, was denke ich drüber? Aber manchmal war das trotzdem noch sehr nebulös. Und dann kam im November 21 eine Situation, die vieles verändert hat, was ich aber damals noch nicht wusste. Der Lockdown war in vollem Gang und alles war irgendwie doof. Und wir saßen zusammen und meine Nichte sagte aus heiterem Himmel, ja, wenn das hier so weitergeht und die Situation noch schlimmer wird, dann gehen wir einfach nach Paraguay. Und ich habe gesagt, ich gehe mit. Und Sekunden später denke ich, nee, ich gehe da nicht mit. Was soll ich in Paraguay, Südamerika, damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Ich will nicht auswandern, sondern ich will, dass das hier alles wieder normal wird und ich in meiner Umgebung leben kann mit Freunden und der Familie und außerdem bin ich sowieso viel zu alt für sowas. Jetzt muss man dazu sagen, meine Nichte ist ein absoluter Südamerika-Fan. Sie hat Spanisch studiert für Fachübersetzung und war schon oft in Südamerika und hat dort auch fast in jedem Land Freunde und Bekannte. So. Das war für mich eigentlich so utopisch, dass ich noch nicht mal angefangen habe, darüber zu beten. Das war für mich überhaupt nicht drin und auch kein Thema, das ich mit Gott bereden könnte. Und vor einem Jahr hat sie mich dann gefragt, ob ich denn mit ihr in Urlaub gehen würde dahin. Ich habe gesagt, ja, Urlaub machen kann man da mal. Und wir haben gebucht, der Termin stand fest. Und dann sagt sie, du, wenn wir hinfliegen, dann könnten wir doch auch gleich eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Weil wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Und dann geht es gleich in einem. Naja, ich habe mich auch da noch drauf eingelassen und ich habe gedacht, es ist sowieso viel zu spät. Das reicht zeitlich gar nicht mehr, die Dokumente zu bekommen. Und dann habe ich Gott gesagt, ja so, jetzt muss ich doch mit dir mal darüber reden, wenn das jetzt so in solche Richtungen geht. Also wenn du das möchtest, dann kannst du ja geben, dass die Papiere fertig werden. Und wenn nicht, dann ist mir das auch recht. Und auf der einen Seite habe ich mich von meiner Nichte ein bisschen gedrängt gefühlt. Und auf der anderen Seite kam so ganz langsam das Verspüren von einer vermissten Abenteuerlust. Die kam da wieder so ganz langsam aus der Ecke und hat mich ein bisschen erwischt. Und da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite die Angst davor, dass ich da tatsächlich hingehen soll. Und auf der anderen Seite so die Lust, nochmal irgendwas zu bewegen und was zu tun, ja, einfach nochmal was neu anzugehen. Und eines war von Anfang an klar, wenn ich da hingehen sollte, dann nur, wenn es Gottes Wille ist. Und dann ging es los. Menschlich gesehen war es völlig unmöglich, dass die Dokumente rechtzeitig kommen. Aber die letzte Beglaubigung habe ich an einem Samstag bekommen und am Montag drauf sind wir geflogen. Da war für mich jedes Dokument, das kam und jede Apostille, die ich gekriegt habe, schon fast ein kleines Wunder. Und dann kam der Flug und ich mit meiner wahnsinnigen Angst davor, so lang über Wasser zu fliegen. Und ich habe Gott auch darum gebeten, dass er mir die Angst nimmt. Und dann gingen die Motoren an, das Flugzeug hat sich langsam in Bewegung gesetzt und mit einem Schlag war die Flugangst weg, komplett. Und ist seitdem auch nie wieder gekommen. Und ja, ich habe dafür gebetet, aber ihr wisst, vielleicht wisst ihr es, also ich erlebe das bei mir öfters, dass ich um was bete, aber so ganz in meinem Innern gar nicht dran glaube, dass das wirklich passiert. Ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre festgestellt, diese Gebete sind sehr gefährlich. Gott hört. Tja, und dann waren wir in Paraguay. Zunächst waren wir einige Tage in der Hauptstadt, in Asunción, mit 2,5 Millionen Einwohnern. Und es war schon recht interessant. Arm und reich, fast keinen Meter voneinander entfernt. auf der einen Seite prächtige Hochhäuser, Einkaufszentren, wie ich sie hier überhaupt noch nirgends gesehen habe. Und auf der anderen Seite halb verfallene Holzbaracken, teilweise nur Segeltücher, die über den Gehsteig gespannt werden und das dann die Häuser von den Menschen sind. Ein Kontrast, wie es größer nicht sein kann. Ich war noch nie in so einem Land, ich hatte das vorher noch nie gesehen. Für mich war das völlig neu. Also in der Praxis, in der Theorie hört man sowas ja schon, aber das dann zu sehen, ist wieder was anderes. Meine Nichte kannte von früheren Aufenthalten in Südamerika einige Missionare, die wir da auch getroffen haben, mit denen wir unterwegs waren, manches gehört haben, manches gesehen haben. Und auch durch diesen Antrag von der Aufenthaltsgenehmigung sehr viel von der Bürokratie in Südamerika, in Paraguay mitgekriegt haben. Auch das war eine interessante Erfahrung. Dann sind wir in den Süden gefahren, in die deutsche Kolonie. Die sind Anfang des 20. Jahrhunderts dort von Deutschen gegründet worden. Es sind drei Städte, die gleich nebeneinander liegen. Da haben wir uns 2 Wochen aufgehalten und haben sehr viele Menschen kennengelernt. Teilweise sind die schon seit zig Jahren in Paraguay, andere erst seit ein paar Wochen. Und das war, hat den Horizont schon ziemlich erweitert, das zu erleben, was Menschen dahin führt, warum sie aus dem Heimatland weggehen und was sie dann dort tun. Und meine Nichte und ich, wir haben in der Zeit sehr viel gebetet, alleine, miteinander und immer die Frage, was will Gott eigentlich von uns? Was sollen wir in dem Land, wenn wir da überhaupt hingehen sollen? Was erwartet uns da und wie sieht es aus? Aber so eine konkrete Antwort hat auf sich warten lassen. Auch als ich wieder zu Hause war, hat mich dieser Gedanke nach Paraguay nicht mehr losgelassen. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und gesagt, Herr, was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich bin fast 70, was soll ich in diesem Land? Ich kann immer als Missionar unterwegs sein. Also ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Und habe immer gefragt, Herr, gib mir doch ein Zeichen, red doch mit mir, zeig es mir doch. Und eines Tages war ich mit einer Freundin zusammen, dann sagt sie zu mir, was soll denn Gott eigentlich noch alles reden? Er hat dir Papiere gegeben in einer Zeit, wo es eigentlich unmöglich war. Er hat dir die Flugangst genommen. Er hat dich dort bewahrt. Er hat in dir bewirkt, dass du keine Angst vor Viechern hast. Also wir hatten einen Frosch in der Dusche, eine Kröte mit so einem giftigen Schleim drumherum, die immer vor unserer Haustür saß, die wir immer auf die Seite kicken mussten. Und irgendwo auch das Wissen, es gibt hier Schlangen und manche sind auch giftig. Und Schlangen und ich, das passt so gar nicht zusammen. Das ist grausam. Also ich habe keine zu Gesicht bekommen, das ist vielleicht auch ganz gut. Aber die Freundin sagte, du hattest davor keine Angst mehr. Früher bist du hysterisch geworden, wenn dir solche Dinge begegnen. Und jetzt guckst du es an und sagst, naja, müssen wir halt auf die Seite schieben. Und dann habe ich angefangen, mir das nochmal vor Augen zu führen, nochmal von Weitem drauf zu sehen, was denn so alles passiert ist in dieser Zeit, wo ich dort war. Und da hat sich, ich habe Gott gefragt, ist denn das dein Reden gewesen? Ist das schon genug? Kann ich damit meine Zukunft aufbauen? Ist das nicht zu wenig? Aber ich habe gemerkt, es macht sich so eine unheimliche Wärme in mir breit und eine große Freude, eine Erwartung, eine Sehnsucht, tatsächlich in dieses Land zu gehen. Das war unbeschreiblich, ich kann es eigentlich nur so sagen. Dann letztes Jahr im November saß ich mal an einem Sonntag zu Hause, denke, ja Herr, jetzt denke ich, es ist dein Wille, dass ich gehe, aber wie soll denn das gehen? Wie soll denn das funktionieren? Wo werde ich wohnen? Welches Land? Welche Stadt? Welche Region ist von dir gedacht? Und was möchtest du? Soll ich ein Grundstück kaufen und ein Haus bauen? Soll ich in eine Mietwohnung gehen? Was ist denn so deine Vorstellung? Und dann kam eine Antwort, die hat mich schon ganz schön geflasht und herausgefordert. Er sagte, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Da habe ich gedacht, Herr, ich möchte eigentlich nicht sterben. Jetzt noch nicht, es ist mir noch zu früh. Und es war so, als ob er so ganz vorsichtig lächelt und mir über den Kopf streicht und sagt, nee, nee, das gilt auch für Paraguay. Und das war für mich so ein Wow-Erlebnis über all diesen Unklarheiten drüber, diese Zusage, ich sorge für dich, ich sehe dich, ich weiß, was du für Gedanken hast, ich weiß, was du für Ängste und Nöte hast, es ist gut und ich mache das. Auf der anderen Seite darf ich ja dann selber nicht mehr. Und das ist auch wieder eine Herausforderung für mich, weil so organisieren und gucken und tüfteln, das mache ich ganz gern. Aber er hat gesagt, er macht's. Meine Nichte, parallel dazu, hat dieses Go von Gott bis heute noch nicht. Und ich habe Gott gefragt, Herr, hatte sie diesen Gedanken nur, damit ich gehe? Also ich möchte eigentlich nicht alleine gehen, aber wenn es dein Wille ist, dann mache ich auch das noch. Und dieses Jahr im April waren wir wieder dort, haben uns das Land wieder angeguckt, waren ganz bewusst mit einem Missionsehepaar zusammen, von denen wir in einem Video gehört haben, wie sie nach Paraguay geführt wurden und was sie dort tun. Und es war für mich auch wieder ein enormes Erlebnis, das mein Leben ziemlich geprägt hat jetzt. Es gibt in Asunción Armenviertel, die sind so am Fluss entlang und die sind so gefürchtet und berüchtigt, dass es heißt, dass da noch nicht mal die Polizei reingeht. Die stellen sich außen hin und warten, bis der Verbrecher rauskommt und ihn dann abführen können, aber sie selber gehen nicht rein, da irgendwas zu unternehmen. Die haben einfach Angst vor den Gesetzen, die da drin herrschen. Und im April sind meine Nichte und ich da drin gewesen, mit diesem Missionar. Und was ich da erlebt habe, war so völlig anders als das, was man mir über diese Bereiche erzählt hat, nämlich Liebe, Offenheit, Zuwendung. Die Leute haben uns umarmt, haben uns geküsst. Das war, ich dachte, das sind Leute, wo sich die Polizei nicht dran traut und mich umarmen sie. Ich kann das eigentlich bis heute noch nicht so richtig verstehen. Und gleichzeitig hat sich auch für die Menschen dort eine unheimliche Liebe in meinem Herzen breit gemacht. Und ich freue mich inzwischen so drauf, dahin zu kommen. Schauen wir mal, was noch passiert. Wo wir tatsächlich landen, das wissen wir nämlich immer noch nicht. Und dieser Missionar hatte so unheimlich viel zu erzählen, da will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Wenn da jemand was wissen will, gerne, oder man kann ihn auch bitten, mal in eine Gemeinde zu kommen und über das Projekt zu erzählen, das ist höchst interessant. Ja, dann sind wir so quer durchs Land gefahren, haben ein bisschen geguckt, verschiedene Gegenden angeguckt und es waren so viele Ecken, die uns gefallen haben und sind dann aber letztendlich doch wieder in Hohenau gelandet. Und ja, also diese Liebe zu dem Land und zu den Menschen und auch die Sehnsucht dahin zu gehen, die hat sich gefestigt. Und ich habe Anfang des Jahres meine Wohnung zum Verkauf freigegeben, das ist inzwischen alles über die Bühne. Ich habe die ersten Sachen schon im Container, die sind schon auf dem Schwimmen nach Paraguay, die sind schon weg. Der Rest wird gerade gepackt. Ich muss bis spätestens Mitte August meine Wohnung geräumt haben. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wann, ob und wie oft ich nach Deutschland zurückkomme. Das steht alles irgendwo. Und ich scheue mich auch ein bisschen davor, zu sagen, ich wandere aus, weil ich Gottes Zeitplan überhaupt nicht weiß oder abschätzen kann. Ich weiß nicht, wie lange bin ich dort, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre oder gibt das Ganze einen Flop? Ich weiß es nicht, aber ich möchte einfach ihm folgen und abwarten oder ja staunen eigentlich, was er so alles tut. Und ich denke, es ist eine Geschichte mit offenem Ende. Und ich kann nur ja, gucken, was der Autor noch so alles an Dingen vorbereitet hat und wohin er mich bzw. uns noch führt. Ob meine Nichte jetzt mitgeht oder nicht, weiß ich immer noch nicht. Ja, und am Schluss noch ein Aufruf in eigener Sache. Es müssen viele Kisten transportiert werden, auch Möbel. in ein Auto und dann nach Michelstadt im Odenwald zum Container. Und da wäre es ganz toll, wenn ich den einen oder anderen Helfer dafür begeistern könnte. Sprecht mich bitte gerne an. Ja, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und hinterher gerne Fragen.
Cool, danke schön dir, Gudrun. Und ja, mega mutig, also echter Hammer. voll das Zeugnis, ja, einfach auch alles loszulassen und tatsächlich sich da nochmal auf den Weg zu machen. Und zwar nicht mit 20, sondern mit ein paar Jahre plus. Sehr cool. Wir werden Gudrun noch offiziell verabschieden, wahrscheinlich irgendwann im September. Da steht der Termin jetzt noch nicht fest. Aber genau, dann tatsächlich sie auch aussenden und genau. Gut, ich hoffe mal, genau, dass das jetzt tatsächlich auch für den einen oder anderen auch so ein bisschen eine Vorbildsfunktion ist, ja, dass sie sagen, hey, es lohnt sich tatsächlich, alles zu geben und egal in welcher Situation du jetzt gerade steckst, ja, und dir Gedanken machst, was auch immer, möchte ich nochmal radikal irgendwie unterwegs sein oder in einer Situation bist, wo du gerade ganz viele Fragen hast. Es lohnt sich, zum Herrn zu gehen, mit ihm die Metaebene anzugucken und genau, ihn einfach nochmal zu fragen, Herr, was hast du vor, wo möchtest du hin, genau, was möchtest du mit meinem Leben anfangen? Genau, mit der Frage entlasse ich euch jetzt in den zweiten Lobpreis-Block und genau. Sucht einfach nochmal den Herrn.